Klima, Geschichten.
Ja, hallo und herzlich willkommen bei den Klimageschichten.
Hallo.
Hallo, du hast diesmal ein Thema vorbereitet. Danke dir dafür. Und dieses Thema ist mehr oder weniger Skifahren im Klimakontext. Und ich bin schon ganz gespannt, was du uns da jetzt erzählst.
Mein Gedanke war so ein bisschen, weil wir letzte Woche sehr theoretisch gesprochen haben, dass wir heute wieder ein praktisches Beispiel haben und etwas, das sehr ja, real ist für die meisten Leute. Also damit können viele Menschen was anfangen. Und momentan redet sowieso keiner über Skifahren, also habe ich mir gedacht, wenn Corona einem das Skifahren nicht versaut, dann können wir das ja machen, oder?
Warum nicht? Ja, dann fahrt vielleicht keiner mehr nach Ischgl oder sonst wo hin. Dann ist Corona vielleicht auch schneller vorbei. Na gut, ja.
Ja, der Gedanke war, weil Skifahren ja direkt die Auswirkungen vom Klimawandel schon direkt spürt. Also ich habe da eine Zahl gefunden, dass wenn die Temperatur weiter so ansteigt, bis 2050 vermutlich ungefähr 2/3 von allen Skigebieten in den Alpen wegfallen werden, weil es einfach zu warm ist und es zu wenig Schnee gibt. Und die meisten Skigebiete über 1500 Meter könnten vielleicht noch nutzbar sein, aber da kommt es dann auch wieder lokal drauf an. Das heißt, es ist schon interessant, dass es eigentlich eine endliche Geschichte ist mit dem Skifahren und da trotzdem eigentlich recht viel investiert wird, wenn man sich so umschaut, wo, wie viel gebaut wird, neue Pisten und größere Skischaukeln. Und dadurch, dass es eben problematischer wird, also jetzt auch schon, wird halt jetzt so viel rein investiert in Schneekanonen und eben in diese neuen Pisten. Das heißt, Skifahren wird eigentlich ein ziemlicher Luxussport. Also wenn du da angeschaut hast, was die Skikarten kosten, wird schon jedes Jahr um einiges teurer.
Ja, da ist es ja jetzt schon, ne? Also da kann man glaube ich schon sagen, wie es ist. Also so eine junge Familie in Wien, glaube ich, kann sich ja Skiwoche schwer leisten. Also was da alles zusammenkommt, ist ja Wahnsinn. Ne? Also die Liftkarten, dann hast die Übernachtung im Hotel, die Anfahrt, das Essen etc. etc. Also absoluter Luxussport eigentlich jetzt schon für eigentlich wenig Privilegierte. Und mittlerweile in Österreich ja auch mehrmaßen also eine Tourismussache. Ne? Also dieser heimische Skisport, wo man ja, sich trifft, das ist irgendwie ein bisschen verloren gegangen, habe ich das Gefühl. Und wenn du jetzt sagst, naja, jetzt werden die Pisten noch kleiner und noch enger, dann ja, gleichzeitig wird noch mehr Geld investiert, dann ist es schon irgendwie spannend, weil dann, ja, dann weiß man mal, was da umgesetzt
ja,
wird.
Ja, ich
ne?
will gar nicht sagen, dass
ich
die
glaub,
Pisten
das
kleiner und enger werden, das ist eher das Gegenteil der Fall. Also es werden kleinere Skigebiete wahrscheinlich immer kleiner, oder nicht wahrscheinlich, es ist so, dass die kleineren Skigebiete sich das nicht mehr leisten können und wegfallen und die großen Skigebiete einfach immer größer werden. Ja, das ist, ich glaube, das weiß man eh. Und also ich meine, du und ich, wir sind beide, würde ich mal behaupten, leidenschaftliche Skifahrer. Wir machen das doch öfters. Wir gehören zu diesen privilegierten Leuten, die das noch machen können. Aber also für mich war es so, ich habe mir gedacht, wir nehmen jetzt das Thema und ich habe das eigentlich noch nie wirklich reflektiert, was das bedeutet, Skifahren und welche Auswirkungen das hat. Und ich muss sagen, ich war schon ein bisschen überrascht und habe ein bisschen ein schlechtes Gewissen, dass ich da immer so die Augen zugemacht habe und das ignoriert habe, dass es vielleicht auch nicht ideal ist, wenn man sich um die Zukunft des Klimas ein bisschen, also wenn man sich dafür ein bisschen mehr interessiert.
Okay, dann erzähl einmal, also was ist denn da wirklich ausschlaggebend, was sind denn sozusagen die wichtigsten Punkte, wie Skifahren unser Klima beeinflusst?
Ja, also der größte Faktor oder das, was vielleicht nicht nur auf den Klimawandel, sondern auf die Umwelt generell den größten Einfluss hat, sind die Schneekanonen. Ich habe es ja schon gesagt, es wird wärmer, man kommt mit dem natürlichen Schnee kaum mehr aus, also ich glaube, es gibt kein einziges Skigebiet mehr, das nur mit Naturschnee fährt und die Schneekanonen haben eben ein paar Aspekte, die durchaus problematisch sind. Zunächst einmal möchte ich halt erklären, dass der Naturschnee unterscheidet sich ja sehr stark vom Kunstschnee. Wenn man das schon mal probiert hat, wenn man so eine Kunstschneepiste probiert hat, einen Schneeball zu machen, das funktioniert nicht. Und das ist, weil der Schnee, normalerweise sind das ja so Schneekristalle. Die entstehen, wenn es in der Wolke sehr kalt ist und sich die Wasseratome, ich bin jetzt kein Physiker, bitte nagelt mich da nicht drauf fest, aber das ist immer ein, man kennt das eh, die Schneeflocke, das hat so ein schön regelmäßiges Muster und die gefrieren ganz langsam von innen nach außen. Das dauert normalerweise mehrere Minuten, bis so ein Schneekristall fertig ist. Beim Kunstschnee ist es anders. Da gefrieren Wassertropfen von außen nach innen und das sind tatsächlich dann Eiskugeln, ganz kleine Eiskugeln. Und die sind dann auch rund und haben deswegen nicht so viel Haftung. Deswegen kann man auch eben keinen Schneeball bauen. Und es hat auch einen anderen wesentlichen Nachteil. Dadurch, dass die eben nicht so unregelmäßig sind, haben die auch weniger Lufteinschlüsse, wenn die nebeneinander liegen. Das heißt, sie liegen viel dichter als Naturschnee. Und dadurch wird die Piste eben sehr stark komprimiert. Und das ist wiederum schlecht für den Boden, der drunter ist, weil dadurch auch wieder weniger Luft hinkommt. Also das ist einmal so der erste Aspekt, der interessant ist, dass es für den Boden nicht so gut ist, weil ihm weniger Sauerstoff hinkommt.
Also wird der Boden quasi versiegelt.
Genau,
Dieses
und dadurch, dass eben so wenig Sauerstoff hinkommt, können dort dann weniger Pflanzen überleben. Und das ist dann natürlich im Sommer dramatisch, wenn dann kein Schnee mehr drauf liegt, aber auch die Vegetation nicht mehr ganz so dicht ist, dann kann es eben sehr stark zur Erosion kommen. Also dann kann die Oberfläche einfach weggespült werden.
Okay, das ist schon spannend, weil wenn die Vegetation leidet, ich meine, das ist jetzt flächenmäßig vielleicht nicht so, ja, nicht so relevant wie ein großer Wald. Aber trotzdem, ne, ist jedes bisschen Vegetation, was wir haben, ein Luftfilter und dementsprechend eigentlich erhaltungswürdig in der
Ja,
Form, in
so kann
der er
man es
ist.
auch sehen, natürlich. Ja, und neben dem Aspekt, wie der Schnee selbst dann benannt ist, ist es natürlich auch, dass die Schneekanonen nicht einfach so Schnee produzieren. Die brauchen Wasser, die brauchen Strom. Und das ist eigentlich ein recht großer Aufwand, diese Stromkabel zu verlegen. Also wenn man sich da einen Berg anschaut und eine Piste, wie lang die ist, dann muss irgendwo überall Wasser hinkommen, dann muss überall Strom hinkommen. Und ich habe mir jetzt mal angeschaut, wie viel Wasser so eine Schneekanone braucht. Also um 1 Hektar Piste zu beschneien, braucht so eine Schneekanone ungefähr 3000 bis 5000 Kubik Wasser. Das ist eine ganze Menge, wenn du mich fragst. Und 1 Hektar, also eine Piste, ich kann es nicht umrechnen. Ich habe mal geschaut, es gibt ungefähr 22.000 Pistenkilometer in Österreich. Aber wenn, es kommt halt immer darauf an, wie breit die Piste ist, aber wenn ich mir so eine große, also diese schönen breiten Abfahrten anschaue, da gehen einige Hektar rein. Also das ist ein ziemlich großer Verbrauch an Wasser, der da stattfindet. Also nur zum Vergleich, 1 Hektar ist ein bisschen größer als ein Fußballfeld. Ist ja quasi nichts auf der Piste, ne?
Ja. Und das Wasser wird dann aber meistens lokal entnommen, nicht? Also von
Ja,
Speicherseen und
genau. Also
sonstigen.
es gibt, also das eine sind diese Speicherseen. Das ist natürlich, die werden dann im Frühling oder Sommer befüllt durch irgendwelche Flüsse, die es normalerweise gibt am Berg. Das heißt, man entnimmt dem natürlichen Wasserkreislauf Wasser. Und wenn man sich anschaut, wie viel Wasser da entnommen wird, weil man braucht ja eine ganze Menge, dann ist das auf jeden Fall wesentlich. Wie sich das dann auswirkt, ist natürlich lokal unterschiedlich. Das kann man so generisch eigentlich gar nicht sagen. Aber es gibt auch die Möglichkeit, wenn man ein fließendes Gewässer hat, dass man das Wasser direkt, also während man die Schneekanonen verwendet, entnimmt. Und dann ist es natürlich auch, während dem Winter hat man natürlich weniger Niederschlag, weniger Wasser und dann entnimmt man auch noch Wasser. Also dass das vielleicht auch nicht ganz so unproblematisch ist, kann man sich vorstellen. Andererseits, ich meine, das können wir nachher noch diskutieren, ich habe jetzt dazu nichts gefunden, aber im Grunde hebt man ja das Wasser auf. Also im Frühling, wenn das Wasser schmilzt, also der Schnee schmilzt, dann hat man ja das Wasser wieder. Aber es ist halt, dann ist wieder mehr Schmelzwasser zur Verfügung, was halt auch problematisch sein kann, weil das kann natürlich dann auch zu Hochwasser führen oder zu Erosion oder Murenabgängen oder sonst irgendwas. Also es ist einfach der ganz natürliche Kreislauf wieder ein bisschen durcheinander gewürfelt.
Okay, aber eigentlich bleibt dann schon ein Kreislauf bestehen, ne? Trotz allem. Also man entnimmt das Wasser vom Berg und führt es dann eigentlich wieder zurück, aber wie es halt so oft ist, ist es, wie soll man sagen, nicht genau gleich, wie es im natürlichen Kreislauf wäre und dementsprechend weiß man mal wieder nicht, was man dann eigentlich so genau, ja, was das für
Genau,
Auswirkungen
ja,
hat,
das Wasser
haben
verschwindet ja
könnte.
nicht einfach. Es wird halt nur ja, zu einem Zeitpunkt entnommen und zu einem anderen Zeitpunkt wieder hergeben. Ja, und neben Wasser gibt es natürlich auch den Stromverbrauch und das ist eigentlich wirklich arg, weil so, also wo wir wieder beim Hektar sind, also um einen Hektar Piste zu beschneien, braucht man ungefähr 20.000 Kilowattstunden. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich kann mit der Zahl überhaupt nichts anfangen. Aber ich habe jetzt einfach mal einen Vergleich rausgesucht. Das ist ungefähr 4 bis 5 durchschnittliche Haushalte in einem Jahr verbrauchen. Und wenn ich mal, das
Ja,
ist
das
schon, ja.
ist sehr viel, ja. Das ist eine gewaltige Zahl, ja. Boah, hätte ich nicht gedacht, dass das so viel ist, ja. Echt
Und
heftig.
in, ich meine, in Österreich sind wir ja eigentlich bei, ich glaube, 70% erneuerbaren Energie beim Strom. Aber es ist halt trotzdem sehr viel Strom und das zu produzieren und dann, ja, kann man drüber diskutieren. Das
Ja, und vor allem
ist.
mit welchem. Ja, genau. Ja. Vor allem, was ist das Ziel dahinter? Ne? Was erreicht man dadurch? Also haltet man den Tourismus am Leben
Genau, ja.
sozusagen. Ja? Von dem Österreich sicher viel lebt, muss man ja auch sagen in dieser Hinsicht. Aber trotzdem, das ist so ein bisschen. Irgendwann muss ein sinkendes Schiff vielleicht auch
Ja, ich meine,
verlassen
wenn man sich
werden.
das überlegt, was momentan, obwohl Corona ist, aufgewendet wird, damit der Skitourismus stattfinden kann, merkt man, dass diese 20.000 Kilowattstunden eigentlich, pff, wen interessiert's? Hauptsache, man kann Skifahren, oder?
Ja, vollkommen wurscht, was ist. Wir müssen Skifahren gehen. Und ja, das nimmt uns niemand. Das ist ja vollkommen absurd. Also man hat ein bisschen das Gefühl, dass man da gerade in einem Zirkus ist. Aber gut, ist halt so. Bitte. Also man muss ja auch sagen, die Mehrheitsbevölkerung scheint ja dann doch dafür zu sein, dass die Pisten geschlossen bleiben. Also warum das nicht halt einfach machen? Na, weiß wirklich jedweder Logik eigentlich entbehrt, die offen zu behalten. Aber gut. Ist eigentlich ein
Eigentlich,
anderes
ja.
Thema.
Gut, jetzt, ich glaube, über Schneekanonen haben wir eh schon genug geredet. Ich wollte jetzt nochmal auf die Piste selber zu sprechen kommen, weil ich meine, die Piste existiert ja nicht einfach. Es ist, vielleicht war das früher mal, wie man diesen romantische Vorstellung vom Skifahren gehabt hat, dass man irgendwelche Naturpisten runterfährt, aber heutzutage werden da ja einfach Wälder gerodet. Ich habe gelesen, also für so Skischaukeln im Ötztal, da wollten sie einen ganzen Berg wegsprengen, mehrere, also ich weiß gar nicht, 40 Meter Berg einfach wegsprengen. Also irgendwo, für mich hört sich das so wirr an und für das, dass ich so gern Skifahren
Verrückt,
gehe,
oder so irgendwie.
zerstört meine jugendliche Naivität und meine Vorstellung vom Skifahren und wie das zu sein hat. Also es ist, wenn man sich anschaut, wie die Pisten angelegt sind, dann sind es oberhalb von der Baumgrenze, ist es natürlich gut, hat man nicht viel zum Roden, aber man muss trotzdem die Pisten, also die Böden, die Untergründe verdichten, was natürlich wieder schlecht ist für die Vegetation oder auch für manche Tiere, die dort wohnen. Und eben unterhalb von der Baumgrenze werden ganze Wälder weggerissen und dann muss das natürlich auch so bleiben. Ich meine, ich habe so eine Studie gefunden, die hat gesagt, wenn man 20 Jahre nichts macht auf der Piste, dann holt sich der Wald das wieder zurück. Also dann wäre da wieder ein halbwegs gutes Ökosystem vorhanden, aber halt nur unterhalb von der Baumgrenze. Und drüber, wo eben viel weniger Vegetation ist und keine Bäume, schaut die Sache natürlich ein bisschen anders aus. Und wo es bei mir dann überhaupt aufhört, ist, wenn dann die Pistenbetreiber oder die Gondelbetreiber anfangen, ganze Gletscher umzugraben. Weil ich glaube, es ist schon bei jedem angekommen, dass Gletscher vielleicht schützenswert sind, bis sie momentan einen.
Haben
Das
Sie es
haben sie
wirklich
auch
gemacht?
gemacht, ja, das habe ich
Also.
gelesen, auch wie irgendwo in Tirol. Ich weiß ja nicht, die Tiroler haben echt einen Schaden manchmal. Das ist, wenn es ums Skifahren geht, ich meine, ich weiß, das ist eine Haupteinnahmensquelle von den Leuten dort, aber. Dieses Überdimensionieren und noch größer und noch mehr Pistenkilometer und ja, aber wir können ja nachher noch ein bisschen drüber diskutieren. Also vor allem, was ich eben gelesen habe, der Unsinn bei der Sache ist, Die graben den Gletscher um, damit also einmal irgendeine Gondel raufbauen können. Und dann müssen die ja jedes Jahr aufs Neue, weil Überraschung, ein Gletscher bewegt sich, die Piste neu anlegen, weil sich das bewegt natürlich. Also ich bin mir gar nicht sicher,
Ich bin da nur noch am
ob
Kopfschütteln.
das nicht sogar das Projekt
Das kann
war, das
natürlich
nachher
sein, gell?
gestoppt worden ist, weil es einfach der UVP nicht standgehalten hat. Aber da war irgendwas und ja, viel gefährliches Halbwissen. Lassen wir es lieber.
Okay. Crazy. Echt arg.
Jo, gut, jetzt, ich wollte noch einen Punkt ansprechen, das sind die Pistenraupen, weil ich glaube, das sind in Bezug zum Klimawandel vielleicht noch interessant, weil, Überraschung, Pistenraupen verbrauchen Treibstoff. Und wenn man sich das anschaut, was sie verbrauchen, dann wird einem auch schlecht. Also das sind ja riesengroße Geräte und dass die vielleicht nicht ideal sind für den Boden und das wieder weiter verdichtet. Aber das ist tatsächlich gar nicht so schlimm, also die Verdichtung, weil es ja dadurch, dass die so breit sind und diesen Kettenantrieb haben, eigentlich die Verteilung und der Druck auf den Untergrund gar nicht so extrem ist. Aber es hat trotzdem eine Auswirkung und es ist so wie mit dem Kunstschnee wieder weniger Sauerstoffeinschlüsse und dadurch ist es wieder problematisch für die Vegetation im Untergrund. Und auch da wieder. Ja, im Sommer weniger Pflanzen kann wieder zur Erosion führen.
Verbraucht zur Raupe, jetzt so circa.
Es verbraucht 25 Liter in der Stunde. Ich weiß nicht, ob da das was sagt, aber also mein Auto verbraucht ungefähr 5,5 Liter auf 100 Kilometer. Und jetzt habe ich das einmal umgerechnet, weil 25 Liter in der Stunde sagt man nichts. Ich habe keine Ahnung, wie schnell die fahren. Aber es sind ungefähr 200 Liter auf 100 Kilometer.
Boah, ja. Na gut, ich meine, wenn man das Ding kennt und weiß, wie es ausschaut und vor allem welche Steilhänge das hochfährt, dann wundert einen das gar nicht so. Aber es ist natürlich trotzdem ein sehr
Ja,
hoher
es ist schon
Verbrauch.
ein
Ne?
Riesengerät, aber 22.000 Pistenkilometer in Österreich. Jetzt rechnen wir mal 200 Liter mal 2.200, weil wir ja 100 Kilometer haben. Also es ist eine ganze Menge, die da dann jeden Tag einfach verblasen wird.
Ja, summiert sie dann immer extrem auf. Ja.
Ja, also für die CO2-Bilanz sicher nicht sehr förderlich.
Ja.
Aber nichtsdestotrotz ist es tatsächlich so, dass für die meisten, also der größte CO2-Ausstoß beim Skifahren tatsächlich bei der Anreise gemacht wird, weil eben viele Leute mit dem Auto anreisen. Also ich weiß nicht, wie es das du machst, aber ich fahre eigentlich auch am liebsten mit dem Auto, weil die Skischuhe, die Ski, die Stecken, Helm, was auch immer, alles mit dem Zug ist halt, puh. Oder vielleicht noch
Ja,
Busfahren.
ist halt wirklich anstrengend. Also, ich meine, das haben ja viele sicher auch schon mal gemacht, die zumindest Skifahren sind und waren, dass man irgendwo in einem, keine Ahnung, vielleicht fremderen Skigebiet ist und dann mit einem Bus einmal zur Piste fährt und so. Und ja, ist halt schon super, ne, wenn man dann mit 30 anderen Leuten da drin steht. Ein paar, ja, die schießen alle drinnen und scharfkantige Gegenstände fliegen von links nach rechts. Kinder schreien, totales Chaos. Man ist total glücklich, wenn man ankommt und das Ganze irgendwie überlebt hat. Ich meine, vielleicht überzeichne ich das jetzt ein bisschen, aber es ist ganz klar um einiges komfortabler, mit dem Auto zur Piste
Genau,
zu
ja.
fahren.
Aber ich meine, also ich will da jetzt nur sagen, es gibt ja mittlerweile Alternativen, also dass man zum Beispiel mit dem Zug fahren kann. Die ÖBB hat da letztes Jahr oder schon vor 2 Jahren ganz groß Werbung gemacht. Ich kann mich da gut erinnern. Und ich habe jetzt ein paar so Angebote rausgesucht. Also man kann zum Beispiel von Wien bis zum Hinterstoder innerhalb von 2 Stunden 15 fahren. Das ist echt schnell, wenn du mich fragst.
Und für welchen
Und
Preis, weißt du das?
ja, also wenn man die Sparschiene erwischt, da gibt es immer nur ein bestimmtes Konti. Oh Gott, das hört sich jetzt an wie ÖBB-Werbung. Also mit der Sparschiene kann man da um 14 € pro Person fahren. Und ich habe auch geschaut, da geht ein Zug, da fährt man, weiß ich nicht, um 7 in der Früh weg, dann ist man um 9 auf der Piste und man kann um 17 Uhr wieder heimfahren. Und das ist halt
Ja, das hört sich eigentlich vernünftig an, ne?
ziemlich, also so ein Intercity-Zug, das ist echt cool gemacht. Und es gibt auch, also ich weiß, kennst, meine Eltern haben das auch schon mal gemacht. Die sind einfach mit dem Railjet nach St. Anton gefahren. Und da gibt es dann einen Skibus oder die meisten Hotels haben das ja meistens eh dabei, dass sie dich vom Bahnhof abholen. Und die haben gesagt, das war super komfortabel. Sie sind mit dem Nachtzug gefahren. Also es war, es geht, also bei manchen natürlich. Das haben wieder die großen Skigebiete einen Vorteil. Die können sich dann wahrscheinlich die Zubringer besser leisten oder das besser takten oder sich überhaupt leisten, dass da ein Intercity in, weiß ich nicht, Kufstein stehen bleibt, das ja wirklich eigentlich eine Studentenstadt mit ein paar tausend Einwohnern ist, aber ja, der Intercity bleibt stehen.
Ja, ist halt Kufstein. Ist halt viel los. Also zusammengefasst, es gibt sicher auch andere Möglichkeiten, zu einer Piste zu kommen. Man muss nicht unbedingt jeder mit dem Auto hinfahren. Ne?
Ja, genau. Und ich glaube, wenn man jetzt die Bilder vom vorigen Monat vom Semmering gesehen hat, wo die Autoparkspur einfach 3 Kilometer lang ist, macht das vielleicht auch mal Sinn.
Schockierende Zustände, ne? Wie es geheißen hat. In jeder Hinsicht.
Ja, und eigentlich noch ein Aspekt, den ich vorher noch nicht erwähnt habe, ist, dass durch das Skifahren viele Leute, und ich weiß, dass du da auch dazu gehörst, gerne mal abbiegen von der Piste, gerade wenn es frisch geschneit hat und ein bisschen durch den Wald ein bisschen die Schneespuren ziehen, oder? Habe ich dich da erwischt? Ja.
Ja, bin ich natürlich voll schuldig, ja, sicher. Ist halt leider das Schönste überhaupt am Skifahren, da so durch die Pampa zu heizen und mal der Erste zu sein, was eh fast unmöglich ist,
Ja.
aber trotzdem. Also für später steher
Aber ich meine,
zumindest.
mittlerweile sieht man sie eh ganz oft, diese Schilder, es ist auch dein Wald und ich weiß nicht, sei fair zu den Tieren oder so. Und das würde ich gern ganz kurz erklären, was da dahinter steckt, weil eigentlich denkt man sich ja, welche Viecher, die sind ja eh alle nicht da, ist eh die Piste daneben, die verkriechen sich irgendwo anders. Aber es ist halt so, dass im Winter die Tiere oft weniger Energie zur Verfügung haben, weil im Winter ist, sie müssen nicht viel machen. Und selbst wenn sie irgendwo ruhen, wenn du da in der Nähe vorbeifährst, schreckst du dir auf und das führt natürlich zu erhöhtem Stress und das führt zu einem erhöhten Energiebedarf. Und den können sie natürlich im Winter nicht decken, weil es gibt halt nichts zum Essen oder sehr wenig zum Essen. Und das ist so die Hauptproblematik dahinter, warum man sagt, okay, man sollte nicht in den Wald fahren, man sollte den Tieren ihre Ruhe lassen. Aber es ist halt die Frage, also wenn ich in die Pampa fahre, dann ist das meistens so 2, 3 Meter neben der Piste. Ab und zu ist es auch tiefer rein, aber wenn man sich das überlegt, dann ist es vielleicht doch eher angebracht, dass man das vermeidet.
Also vor allem für die Skitourengeher wahrscheinlich schlechte Nachrichten sind, oder? Weil also wenn man jetzt in einem Skigebiet ist, in einem großen, sagen wir mal, man ist in Schladming und man fährt so zwischen den zwei Pisten durch die Pampa. Also ja, ich meine, wie natürlich ist denn das Wildleben noch in so einem großen Skigebiet? Ne? Das ist so die Frage dahinter für mich. Weißt du das? Also ist das wirklich.
Ja, genau. Also irgendwie ja. Und andererseits denke ich mal, das ist diese ist eh schon wurscht Mentalität, die vielleicht nicht ganz.
Genau, also jetzt nicht. Ja, na, da hast du schon recht auf jeden Fall. Aber ich frage mich schon eben, wie das in großen Skigebieten ist, weil da so viel gebaut wird, ne? Wenn du sagst, in Tirol haben sie einen Gletscher umgeschachert, dann ist halt wirklich die Frage, wie. Also gibt es da überhaupt noch ein echtes Wildleben? Also in unserem Skigebiet 100% schuldig, das ist noch recht natürlich belassen, aber in diesen riesigen, ja, sagen wir wirklich Industrie-Skigebieten, also wo sie wirklich um Millionen Umsätze geht. Also wie ist das noch als natürlich zu betrachten? Ist das nur ein natürlicher Berg?
Ja, stimmt eh. Es ist, na gut, aber ein natürlicher Berg ist halt auch immer die, was ist schon natürlich? Ich meine, es gibt die Almwirtschaft, gibt schon seit, ich weiß nicht, ich glaube 7000 Jahren. Also, wie viel Natur ist da? Aber muss man es deswegen weiter in Anspruch nehmen oder kann man da vielleicht sich ein bisschen zurücknehmen? Ich habe da eh, eben weil ich gerade die Weidenhaltung angesprochen habe. Es gibt eh ganz interessante Projekte, die eben sagen, man muss eben die Pisten so anlegen, dass man sie im Sommer auch verwenden kann, weil natürlich sonst ist das reiner Wintersaisontourismus und das möchte man nicht. Man möchte ja, dass die Gegend auch halbwegs das gleich schaut im Sommer. Und wenn die halbwegs bewirtschaftet werden im Sommer und man da drauf schaut, dann können die auch ideal zur Beweidung verwendet werden. Also, dass man da einfach die Kühe draufstellt, weil die wollen halt auch nicht, also die brauchen halt auch eher die Wiesen und nicht die Wälder. Das heißt, man könnte, es gibt durchaus Ansätze, dass man das ein bisschen ausgleicht, diesen Schaden oder diesen, Druck, den man da ausübt auf die Natur.
Ja, das ist zumindest nachhaltiger gestaltet, ne?
Genau, ein bisschen in die Kreislaufwirtschaft,
genau.
Weil wir das ja öfters sagen.
Ja.
Ich meine, ich weiß nicht, ob Skifahren wirklich Kreislaufwirtschaft, aber dass man da ein bisschen einen Ansatz hat.
Ja,
ja, und dann gibt es auch noch, weil ich gerade dabei bin, ein bisschen ein paar positive Aspekte da einzubringen, weil es ist so negativ und eigentlich finde ich schade. Skifahren ist doch was Schönes. Ich mag Skifahren.
Ja, ich auch.
Also, dass man da noch einen anderen Aspekt einbringt, ist, dass man Kunstschnee so erzeugen könnte, dass es gleichzeitig als Düngemittel fungiert. Also, dass man eben sagt, okay, wir haben da im Sommer unsere Kühe drauf, aber vielleicht ist die Natur selber nicht mehr stark genug, dass sie durch diese Verdichtung ausreichend Luft oder ausreichend Vegetation einfach stattfinden kann auf dieser Gegend, also auf diesen Pisten, dass man den Kunstschnee modifiziert, sage ich mal, dass er gleichzeitig als Düngemittel fungiert, weil er schmilzt irgendwann und dann sickert er natürlich in den Boden ein und dass das
also gleich das verwendete Wasser mehr oder weniger anreichern mit Nährstoffen und dann, wenn es abschmilzt, genau, verteilt sich es von selber. Ja. Das klingt eigentlich nach einer ziemlich einfachen Maßnahme, ehrlich gesagt.
Ja, weißt du, Geld halt.
Ja, na klar, also, ja.
Na, wenn es finanzierbar ist, dann ist es natürlich eine einfache Maßnahme, aber wie bei allen ist halt der finanzielle Aspekt sicher auch eine Frage. Und vor allem, es müsste dann natürlich, dass es Sinn macht, auch irgendein natürlicher Dünger sein, also kein Kunstdünger. Ich habe schon mal über das Lachgas und den Stickstoff, der problematisch ist bei Kunstdünger, also dass man da ein bisschen drauf schaut. Ein kleiner Fun-Fact, oder ich weiß nicht, ob es ein Fun-Fact ist, weil ich habe es einfach nicht mehr gefunden. Ich habe gehört von deiner Mama, witzigerweise. Die hat mir erzählt, dass das Joanneum eine Studie publiziert hat, die eben herausfinden soll, wie dramatisch oder wie schädlich Schneekanonen tatsächlich sind. Und was glaubst du, was ist da rausgekommen?
Sehr schädlich.
Würde ich jetzt auch behaupten, ja. Aber sie argumentieren, dass aufgrund von der Albedo, die durch den Kunstschnee entsteht, also Albedo, ich glaube, wir haben schon mal erklärt, das ist das Reflexionsvermögen von einer Oberfläche, das heißt weiß, also ein Gletscher zum Beispiel hat eine sehr hohe Albedo, das hilft natürlich dabei, dass sich die Erde nicht so aufheizt. Und dadurch, dass wir mehr Schneeoberfläche haben, ist die Albedo größer und das ist viermal besser für das Klima, als durch die Erzeugung von Kunstschnee sie schlecht ist, diese Schneekanone. Ich glaube, hoffe, ich habe es jetzt deutlich. Also ist viermal besser fürs Klima als schlecht.
Jetzt habe ich es nicht ganz verstanden. Ist diese Studie dann sozusagen angewendet auf die Schneekanonen selber, also die Fläche, die tatsächlich beschneit worden ist oder die potenziell beschneit werden könnte, sein könnte?
Gute Frage. Also ich wollte es nachlesen, die Studie. Ich habe es nur in verschiedenen Zeitungsartikeln nachlesen können, weil die Studie selber ist irgendwie nicht mehr publik. Ich habe dann auch einen Haufen Kritiken gefunden, die ihm sagen, ja, es wurde nie in einer Fachzeitschrift publiziert. Es gab da nie irgendwelche Reviews. Und die größte Kritik an der Sache ist, es hat eben der steiermärkische, also ich will es jetzt gar nicht sagen, wer, also ich kann es jetzt gar nicht sagen, wer, aber irgendein Gondelbetreiber hat das in Auftrag gegeben und dann kann man sich schon vorstellen, jetzt ist die Studie nicht mehr öffentlich, vielleicht hat es da ja doch irgendwas.
Ja. Na gut, da wollen wir jetzt mal nicht mutmaßen, was da für Spielchen gespielt worden sind. Aber sehr spannend, ja. Aber ich meine.
Ja, ich habe es nur spannend gefunden, weil es sicher ein Aspekt ist, den man da mit einbeziehen kann. Ob es deswegen besser fürs Klima ist, ja, kann ich jetzt nicht sagen.
Da gibt es ein ähnliches Projekt, wo es in der, ich glaube jetzt in der Arktis, das Eis mehr oder weniger, müssen wir sagen, wiederherstellen, indem sie einfach weiße, große Gegenstände andocken ans Eisen, sozusagen die Oberfläche, die weiße Oberfläche vergrößern, ne? Mit dem gleichen Effekt. Aber es wäre wirklich spannend, ob diese Studie dann tatsächlich darauf gerichtet worden wäre, auf die eben bestehenden beschneiten Flächen oder auf eine hypothetische Fläche, so ganz allgemein. Ne? Weil ganz allgemein ist irgendwie auch klar, dass eine weiße Oberfläche einen besseren Albedo-Effekt macht. Also ja, aber spannend, ja, nichtsdestotrotz.
Ja, und jetzt, ich wollte dich noch fragen, was glaubst du, wie kann man Skifahren irgendwie nachhaltiger oder weniger umweltschädlich gestalten? Hast du da Ideen?
Ich glaube, es ist wie bei vielen anderen Dingen, dass Skifahren halt immer mehr und mehr und mehr sein möchte, was man ja auch an diesem ständigen Gondelausbau erkennt und was man auch daran erkennt, dass die ganzen kleinen Skigebiete irgendwie nach und nach verschwinden. Also auch hier wieder der Fokus auf mehr und größer und irgendwie eindrucksvoller, spektakulärer, was auch immer. Das alles mit dem übergeordneten Ziel, eben Touristen wieder anzulocken, um wieder mehr Umsatz zu haben. Ich würde da auch wieder zurückgehen zu dem, was es ursprünglich mal war, und das ist einfach ein toller Tag in der Natur, im Schnee. Und ja, da, wenn es einen Lift gibt, der auf den Berg rauf geht, und das ist ein Schlepplift, ist man immer noch am Berg oben. Schlussendlich. Also, vielleicht muss man einfach ein bisschen reduzieren und sagen, dass man das nicht unbedingt alles braucht. Und dass man nicht unbedingt mehrere Millionen täglich in einem, ja, 2010-Dorf schlussendlich umsetzen muss, ne? Weil es ja Belastung ist für alle, also nicht nur für die Umwelt, sondern auch für die Menschen, die dort leben. Und ja, also meine Idee wäre wieder ein bisschen back to the basics und das Ganze ruhiger zu machen, kleiner zu machen und auch wieder, ja, diese
Klassisches,
intime,
weniger ist
klassische,
mehr.
genau, ja.
Ja.
Genau, die klassische weniger ist mehr Mentalität,
Okay.
ja.
Und wie siehst du dann den, also momentan gibt es ja so einen starken Trend zum Touren gehen, Skitouren gehen. Wie siehst du das?
Ja, also mein Skitouren gehen ist ja eine tolle Sache. Jetzt hast du natürlich gesagt, dass das mit den Wildtieren ein Problem ist. Ja, vielleicht kann man da auch irgendwie ein bisschen mehr abstecken und schauen, dass man nicht sich eben, wie soll man sagen, verhaltet wie ein Elefant im Porzellanladen, weil man kann ja mit der Natur versuchen, auch respektvoll umzugehen, so ganz generell, und eben da ein bisschen mehr drauf achten. Und ich glaube, beim Skitourengehen ist das auch mehr möglich, als wenn man da, keine Ahnung, 15 Mal rauf und runter fährt. Weil beim Skitourengehen geht man einmal langsam und leise hinauf und dann fährt man hinunter in weniger großen Gruppen, weniger Leute schlussendlich. Ich würde es weniger kritisch sehen, ehrlich gesagt. Auf jeden Fall, die Anfahrt wird aber ähnlich sein wie beim Skifahren, ne?
Ja, genau,
Also, dass
aber
man
man muss halt
hinkommt mit dem
auch,
Auto.
ja, man muss halt auch bedenken, dass die Anfahrt ja egal wohin man fährt, überall gleich ist. Also es ist im Sommerurlaub genauso problematisch.
Ja, das stimmt natürlich, ja. Hat also so gesehen dann nichts zu tun, ja.
Ja, aber ich sehe das so ähnlich wie du, dass es eigentlich, also, oder wenn ich mich so umschaue bei verschiedenen Skigebieten, dass die immer mehr versuchen, eben diesen sanften Tourismus ein bisschen zu fördern. Also so Winterwanderwege werden immer mehr angeboten oder dass die Leute immer mehr Touren gehen, lieber langlaufen gehen, das mit den Schneeschuhwanderungen. Und sicher, ja, wenn man da jetzt nicht querfeldein durch den Wald und bei den ganzen Ruheplätzen vorbei, dann ist das, glaube ich, auch keine schlechte Idee. Was ich mir wirklich nicht vorstellen kann, weil du gesagt hast, es reicht auch ein Lift, dass die Leute sich das gefallen lassen. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass die Leute bei einem Schlepplift Skifahren gehen.
Nein,
Das,
natürlich nicht, ja. Aber es sind halt Herausforderungen.
wenn die Skiwelt Amadee gewohnt sind mit, keine Ahnung, 600 Pistenkilometer, ich weiß es nicht genau, wie viele, aber viele, viele Pistenkilometer. Also kein Mensch wird, wenn da ein kleiner Schlepplift ist, vielleicht mit Kindern, ja, zum Lernen, aber auf
Na,
Dauer
bin ich natürlich ganz bei dir.
wird es nicht
Auf
spielen.
der anderen Seite, wenn es nur ein Schlepplift geht, gibt, dann wird man sich damit auch arrangieren schlussendlich. Also insofern ist es vielleicht die ähnliche Herausforderung wie beim Klimawandel, dass man halt vor einem, und ich spreche das jetzt quasi aus österreichischer Sicht, vor einem Problem ungeahnten Ausmaßes steht, weil man eben etwas ändern muss, was seit jeher, dass man gewohnt ist, dass eine Tradition darstellt und nachdem man seit jeher gelebt hat. Und auf einmal wird da quasi fundamental etwas geändert und das ist natürlich eine große Herausforderung, der man sich da stellen muss. Ne? Wie es dann am Ende ausschaut und ob dieser metaphorische eine Schlepper sozusagen genügt, ist dann die Frage, aber ja, das wird sich eben weisen.
Ja, ich glaube, das waren ganz schöne Schlussworte. Möchtest du uns sonst noch was sagen?
Na, danke fürs Zuhören und wir hören uns beim nächsten Mal. Das ist
Bis
alles.
zum nächsten Mal.
Bis zum
Tschüss.
nächsten Mal. Ciao.
Klima. Geschichten.